Besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, in dem wir uns gleich die übelsten Beleidigungen um die Ohren hauen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir haben weiterhin Streitkultur oder vielleicht sind wir auch komplett auf einem Nenner in dieser Ausgabe. Oliver, unsere Tour ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich will dich schon wieder darauf eingehen. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon erschöpfend abgehandelt. Was geht denn jetzt so bei dir? Was machst du denn jetzt, wo du wieder zurück in deinem normalen Leben bist, wenn man das überhaupt so nennen kann?
Ja, normales Leben, weiß ich nicht. Aber ich inszeniere heute wieder mein Jugendprojekt in Konstanz und das mache ich nächste Woche auch. Und übernächste Woche gehen die Dreharbeiten von zwei neuen Filmen zu Nord-Nord-Mord los. Also ich bin dann ganz viel wieder in deiner Nähe. Vielleicht treffen wir uns ja mal auf ein Bier und streiten über Neoliberalismus. Nein, da gibt es nicht viel zu streiten. Ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung. Aber ich werde schon ein Thema finden, mit dem ich dich anstacheln kann.
Cool. Oder vielleicht auch jetzt in dieser Folge.
Was treibst du so? Dein Buch ist rausgekommen vor zwei Wochen. Ein tolles Recklein-Büchlein.
So sieht's aus. Wo kein Wille ist, ist auch eine Couch. Genau.
Ja, sehr gut.
Das nächste Band war gar nicht so einfach, war mit sehr viel Mühe und Schweiß und Tränen verknüpft, da was zusammenzuschnüren. Aber ich bin mit dem Ergebnis jetzt sehr zufrieden und hoffe sehr, dass es den Leuten da draußen auch gefällt. Also gönnt euch doch mal. Am besten kauft ihr einfach Besser wird's nicht und das Reklambändchen einfach im Doppelpack.
Sehr gut.
Gönnt euch was. Das sind im Prinzip, sind die auch ein bisschen wie Geschwister. Das Reklambuch ist so ein kleines Brüderchen vor dem großen Buch, was Oliver und ich gemeinsam gemacht haben.
Ja. Yeah.
Und sie sind ja auch fast gleichzeitig zur Welt gekommen.
Ich bin auch ein bisschen auf Tour, das wollte ich auch noch ein bisschen erwähnen, zwischen den Regiearbeiten und dem Drehen. Am 4. März, heute ist ja der 26. Februar und nächste Woche am Mittwoch spiele ich im Renitenztheater in Stuttgart. Aktuell gibt es da noch 5 Karten. Am 7. März bin ich in Erfurt, ist aber ausverkauft. Und am 8. März bin ich in Osnabrück, ist auch ausverkauft. Und am 14. März am 14. März bin ich in Schneverdingen in der alten Schlachterei und da gibt es noch Karten. Schneverdingen ist bei dir irgendwo in der Nähe, ne? Das ist bei dir da oben, bei Hamburg irgendwo.
Das mag durchaus sein. Ich bin schlecht in Erdkunde.
Genau. Für alle weiteren Termine guckt gerne auf meiner Homepage oliverfnuck.de. Da sind, ich glaube, 60 an der Zahl gerade bis Ende 2027.
Du bist so krass, ne? Du bist echt so krass. Unglaublich. Wie machst du das bloß?
Also,
so sieht's aus.
Mit Doppelgängern, genau. Und wir spielen ja auch nochmal. Wir gehen ja auch nochmal ein bisschen. Uns hat so Spaß gemacht, dass wir schon Anschlusstermine haben. 2027. Ja, es dauert noch. Wir werden darauf hinweisen zu gegebener Zeit.
Und ich trete im Rahmen der Buchmesse auf. Da könnt ihr auch einfach mal, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber einfach mal googeln.
Der
Im
Leipziger.
Rahmen der Buchmesse trete ich.
Genau.
Der Leipziger Buchmesse trete ich auf und zwar ohne Eintritt. Könnt ihr einfach vorbeikommen und euch das anschauen. Genug Geplänkel, gehen wir in Medias Res. Oliver, wie sieht's denn hierzulande mit der Streitkultur aus?
Ja, relativ schlecht, glaube ich, also in meinem Empfinden. Seit der Pandemie sind wir, glaube ich, in der Zankkultur gelandet und nicht mehr in der Streitkultur. Und es geht, finde ich, vermehrt darum, Recht zu haben, als sich wirklich auf Augenhöhe auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist es auch tatsächlich nur ein Eindruck, den ich individuell da mir zusammenschuster. Aber ich finde, es ist vergleichbar mehr Aggression und Engstirnigkeit auf den Straßen zu erleben und in der Gesellschaft als vor Jahren noch. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Und es geht heute das Thema des Podcasts heute, der Folge, ist laute Menschen. Weil hierzu habe ich einen Text geschrieben, wo ich eben über dieses Phänomen, warum Menschen laut werden oder was sie dazu veranlasst, das Diskutieren oder das Streiten sein zu lassen und in die Aggression zu gehen, was dafür der Grund ist und wie man damit umzugehen hat. Ja. Bist du ein lauter Mensch?
Nee, nur innerlich. Manchmal spiele ich so innerlich so Streitgespräche mit Leuten durch. Also das ist dann sehr plastisch, wie ich das dann innerlich erlebe. Ja. Und da werfe ich denen dann die allerschlimmsten Dinge an den Kopf, die wahrscheinlich auch sogar justiziabel wären. Aber zum Glück bleibt das tatsächlich nur meinem Innenleben vorbehalten. Und nach außen hin, da schaffe ich es doch meistens relativ zivilisiert zu bleiben.
Auch deswegen, weil du ja auch merkst, dass wenn du tatsächlich das Streit oder diese Diskussion mit der Person, mit der du in deiner Fantasie gestreitet hast, in Realität führst, dass die Reaktion des anderen vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie du es angenommen hast. Und das Gespräch auch gar nicht so aggressiv verlaufen muss, wie du es in deiner Fantasie durchgespielt hast, oder?
Das stimmt, ja, genau. Also meine Fantasie stellt die Zukunft sowieso meistens in düstereren Farben dar.
Und auch die Person.
Als es sich dann tatsächlich zeigt. Oder und auch die Person. Absolut, ja, das stimmt, genau.
Warum?
Ja, ich gehe auch oft von falschen Voraussetzungen aus.
Warum?
Und am Ende ist alles so, gute Frage, weiß ich nicht so genau. Aber vielleicht so ein inhärenter, ein innewohnender Pessimismus.
Hast du Angst, dass dein Gegenüber viel unempathischer ist, als du ihm zusprechen willst?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich kenne es genau so, also 100% so. Also wenn ich alleine bin, ein extrem lauter Mensch. Also ich schimpfe auch wie ein Rohrspatz im Auto oder auch zu Hause, wenn ich mir bestimmte Streitgespräche oder Diskussionen und sehe mich immer im Unrecht oder sehr oft im Unrecht und nicht unfair behandelt und so. Und dann gehe ich ganz dramatisch und theatral die Szenerien durch und es ist manchmal sogar laut und merke dann, also tatsächlich laut, also dass ich vor mich hinspreche und merke, das ist dann auch so eine Angewohnheit des Alleinewohnens, glaube ich. Dass man so ein bisschen die Kontrolle über sich verliert und dann plötzlich so nach einer Viertelstunde vor sich hinquatschen merkt, Alter, ey, du redest die ganze Zeit in echt, in laut. Wenn das jemand sieht oder mitbekommt, ist ja gruselig. Aber ich kenne das total, also sich irgendwie sozusagen und dann aber so erleichtert zu sein, dass man denkt oder auch zu wissen, ich muss jetzt in der Realität gar nicht so handeln, weil das habe ich ja schon gemacht. Also mein Hirn oder mein Universum hat das ja schon erlebt. Ich muss es jetzt in Realität gar nicht nochmal so, also die Aggression, die sich angestaut hat, die ist jetzt schon weg. Deswegen halte ich das sogar gar nicht für so ungesund, sozusagen solche Extreme für sich auszuleben, weil man die Energie hat schon verpuffen lassen und man dann anders ins Gespräch tatsächlich reingehen kann.
Das stimmt. Ja, ich habe auch irgendwann mal gehört, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen dem, was man sich vorstellt, getan zu haben und dem, was man tatsächlich getan hat.
Das ist tatsächlich ein großes Thema, wenn es ums Kindliche oder überhaupt ums Schuldempfinden geht. Weil du kannst natürlich auch Schuldempfinden haben für etwas, was du gar nie getan hast, nur weil der Gedanke entstanden ist. Weil aus dem Gedanken wird ein Gefühl und aus dem Gefühl wird dann sozusagen die Handlung. Ja, voll. Aber findest du auch, dass die Leute draußen irgendwie, dass es aggressiver oder harscher geworden ist in der Kommunikation?
Also, ich würde das zweiteilen. Also, ich finde, dass die Kommunikation ganz klar harscher geworden ist in den Medien. Also, sei es die sozialen Medien oder halt auch einfach das Fernsehen oder halt überall da, wo etwas publiziert wird oder einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Im Alltagsleben nehme ich es eigentlich nicht so wahr, muss ich sagen. Also sowohl, wenn ich jetzt persönlich mit Leuten zu tun habe, also nehmen wir jetzt mal uns beide, ne? Wir haben ja durchaus zu bestimmten Themen deutlich unterschiedliche Meinungen, so.
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Du bist derjenige, der sich von meiner Meinung, also der immer denkt, dass ich so anderer Meinung bin, aber ich bin immer total interessiert, wenn du erzählst und höre mir alles an und will mir das angucken und so. Du unterstellst mir immer, dass ich so eine wahnsinnig andere Meinung sei, aber ich bin mir dessen gar nicht unbedingt so sicher. Ich bin mir doch nicht so, bei manchen Meinungen bin ich einfach nicht so klar wie du oder ein bisschen mehr weichere Masse, glaube ich, die ich da mit mir umhertrage, aber ich...
Weichere Masse ist gut, ja.
Ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt so sage, irgendwie, jetzt habe ich jetzt völlig andere Ansichten als du, das glaube ich gar nicht so.
Gut, sagen wir so, wir kommen manchmal von sehr unterschiedlichen Positionen aus zu einem bestimmten Thema.
Genau.
Oder, also ich sag mal so, ich will eigentlich auf Folgendes hinaus. Es gibt durchaus manchmal so ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen uns, was aber nie in wirklich ernsthaften Konflikten sich dann zeigt.
Nee, weil ich der Klügere bin und dich immer besänftige dann. Und dann immer, ja.
Das gelingt dir gerade nicht.
Doch, ich bin dann derjenige, der eben die Streitkultur wirklich noch praktiziert und deswegen immer genau weiß, was er sagen muss, damit der Tiger sozusagen in dir so ein bisschen Futter kriegt und sich besänftigt.
Und wieder zum
sanften Hauskätzchen wird. Wie ich dich gerne mag.
Verstehe. Oh, das finde ich jetzt schon fast wieder süß.
Ja, streichzahm bist fast du wieder süß. Viel angenehmer.
Ja. Im Prinzip hast du genau das jetzt auch gemacht, was du gerade beschrieben hast. Du hast mich erst zur Weißglut gebracht oder werde wieder besänftigt. Also ich glaube, ich will auf Folgendes hinaus. Wenn man wie wir beide zu gewissen Themen eine unterschiedliche Haltung erstmal zu haben scheint, kommt man, glaube ich, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, ob man wirklich so wie jetzt gerade miteinander spricht. Und zwar erst einmal auch tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das ja auch später erst veröffentlicht wird. Oder ob es irgendwo im Fernsehen, in der Talkshow oder ganz schlimm in einem Kommentarbereich unter einem Internetpost stattfindet. Ich will darauf hinaus. Ich empfinde die Lautstärke in der Gesellschaft und das Aggressionsniveau empfinde ich als deutlich höher im Internet als in meinem Alltag, wenn ich irgendwo hier draußen unterwegs bin oder Menschen begegne.
Ja.
Also das empfinde ich da als durchaus deutlich zivilisierter, wenn ich mit echten Menschen zu tun habe.
Ja, das Ding ist, dass wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann liegt es oft daran, dass ich weiß, dass du gar nicht weißt, von was du da sprichst. Also, dass du gar nicht fähig bist. Also, so.
Ja, klar.
Passiert jetzt? Jetzt passiert nämlich genau das. Also, stimmt natürlich nicht, aber es passiert genau das, weil ich glaube, die Streits oder diese Harschheit entsteht dadurch, dass wir uns gegenseitig Kompetenzen absprechen. Um uns klein zu halten und uns größer zu halten. Um uns auch wieder, wie wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, als es um Norm ging, um uns Sicherheit zu geben. Also ich muss im Streit, habe ich das Gefühl, ist mittlerweile wichtiger, die anderen um mich herum kontrollierbar und kleiner zu halten, als ihnen die Kompetenz zuzusprechen, über mir zu stehen. Und in ihrem Wissen, in ihrem sozialen Verhalten, in den Erfahrungen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mir Kontur geben, ich muss mir Berechtigung geben und dass ich dann eher statt mit Akzeptanz, mit Neugier darauf reagiere, weiterzukommen, mich zu lernen am anderen, dass das gefühlt abgenommen hat, sondern dass es mehr darum geht, sich abzugrenzen und sich innerhalb meiner Peer Group zu tummeln und zu gucken, wo sind die Gleichgesinnten und dadurch eine Kraft und eine Macht herzustellen, anstatt zu sagen, was kann der andere mir denn bringen? Wie toll, dass ich mit dem Tobias eine Woche verbringen kann, weil der weiß so viel über Politik und der kann mir richtig was beibringen und vielleicht mich erweitern. Ja? Und so war es bei mir. Also so ist es tatsächlich, wenn ich mit dir durch die Gegend fahre, dass ich das total genieße, dein Wissen. Und ich hoffe auch, dass ich dir ein paar Dinge erzählen kann, die dich auch weiterbringen. Und so passiert Entwicklung, Bewegung und so. Das ist ein Teil, der das Leben lebenswerter und interessant macht. Und es ist ja toll, dass wir diese Fähigkeiten haben. Aber das ist tatsächlich was, wo ich auch schon in der Zusammenarbeit oder überhaupt, also ich merke, das ist nicht mehr so oft gefragt, wie ich es mir wünschen würde, diese Haltung.
Ja, ich glaube auch, dass bei vielen die Nerven einfach blank liegen.
Ja, die keine Zeit mehr haben, weil sie so beschäftigt sind mit bestimmten gesellschaftlichen Dingen, sich über Wasser zu halten, dass sie dann sagen, sie müssen jetzt die Kontur oder diesen Bezugsrahmen eng halten, weil sie sonst irgendwie ersaufen und sie brauchen irgendwie Sicherheit.
So, das ist ja vielleicht, ne? Ich finde das hier interessant, was du gerade sagst, weil diese Dynamik, die du gerade geschildert hast, nehme ich zum Beispiel beim Thema Gendern wahr.
Mhm.
Also, ne, da kann man so oder so eine solche Meinung dazu haben. Manche machen es, manche machen es nicht und so. Ne?
Ja.
Und ich sehe das immer wieder, dass Bücher, die bei Amazon den Leuten womöglich sogar gefallen hätten, rein inhaltlich, dass die dann mit 1 von 5 Sternen bewertet werden, einzig und allein aus dem Argument heraus, in dem Buch wurde gegendert.
Ja, so. Es ist furchtbar, es ist schrecklich.
Und
also,
ja, und zwar deswegen, weil man denjenigen, der gendert, als dieses Gendern ist für diejenigen, die dann diese schlechten Bewertungen verfassen, ein Signal, okay, derjenige ist Teil der feindlichen Gruppe.
Ja, ja, das habe ich auch schon erlebt in meinen Texten, dass ich gegendert habe in einem Text dann massiv kritisiert worden bin dafür. Und ehrlich gesagt, also meine persönliche Meinung ist, man braucht da einfach Gelassenheit. Also mir ist zum Beispiel, Gendern geht mir tatsächlich völlig am Arsch vorbei. Also weil, das ist so mir völlig wurscht, wenn jemand so genannt werden will oder keine Ahnung, ich nenne jemanden so, wie er genannt werden möchte. Das ist doch vollkommen okay für mich. Und ich achte jetzt beim Schreiben tatsächlich relativ bewusst aufs Gendern in manchen Kontexten, aber manchmal stört es mich auch einfach stilistisch und dann mache ich es nicht, weil ich denke, das passt schon. Und wenn es jemand stört, dann schreibt man es halt um. Aber es beschäftigt mich wirklich 0,0. Also in beide Richtungen.
Ja.
Die Leute, die sagen, irgendwie, man braucht es, ist mir total wurscht. Also genauso wie sexuelle Orientierung. Das ist mir doch scheißegal. Jeder soll doch machen, was er will. Es ist doch, also solange er keinem wehtut und solange er nicht gegen das Gesetz verstößt, sollen die Menschen tun und lassen, was sie wollen, finde ich. Das ist Freiheit.
Genau, und man könnte ja jetzt in dem Fall, ne, da gibt es also Leute, die gendern nicht, da gibt es Leute, die gendern, oder bei manchen ist es so ein Zwischending, da könnte man jetzt ja mit gegenseitiger Neugier darauf reagieren.
Ja.
Also man könnte ja jetzt denjenigen, der gendert, fragen, warum legst du denn Wert darauf? Oder denjenigen, der es nicht macht, fragen, warum legst du keinen Wert darauf und so weiter. Aber bei den Leuten liegen die Nerven wahrscheinlich auch schon von unzähligen Diskussionen, die sie vorher darüber geführt haben, so dermaßen blank, dass sie dann nur noch so reaktiv oder so instinktiv irgendwie damit umgehen und halt ihr Gegenüber dann direkt so in so einem Freund-Feind-Schema einordnen.
Ja.
Und das prägt dann auch die ganze Kommunikation, die daraus resultiert. Und das ist ein Beispiel von vielen, weil diese Frontlinien sich ja an vielen unterschiedlichen Themen entzünden.
Toll.
Und dann ist es dann wirklich so, dass dann nur noch geschrien und nicht mehr sich ausgetauscht wird.
Total. Aber es wird natürlich, wie du gesagt hast, medial auch angeheizt. Ne? Also jetzt nur mal von meinem Persönlichen zu sprechen. Es gibt ja so Clickbait-Zeitungen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
Ja.
Aber da gibt es so, es gibt ja so moin.de oder MSN, also so wirklich so Schundzeugs, die dann, bei denen bin ich Dauerthema. Und zwar jeden Tag in irgendeiner Headline. Und es ist wirklich so, dass die irgendwas nehmen und dann das negativ formulieren, eher enthüllt dies und das oder reißerisch, ne, er sagt dies, er ist dagegen zu dem und dann in dem Bericht ist es aber irgendwie, oder sie beziehen sich auf irgendwelche aggressiven Facebook-Postings, die sich gegen meine Rolle oder so beziehen und machen da dann eine riesen Headline, um eben Klicks zu bekommen, damit man sich irgendwie ihre Werbung ansieht, aber es ist natürlich nur reißerisch und nur, also sag ich mal, 90% immer negativ. Und also informativen Wert von 0,0. Und was aber dann vielleicht sich auch gegenseitig anstachelt, weil es gibt ja dann auch, was ich auch, wir sind ja mit Nord-Nord-Mord extrem erfolgreich und was jetzt aber auch passiert, dass viele Leute es für die beste Idee halten, sich nach Ausstrahlung um 22 Uhr vor Facebook meistens zu setzen und über meine Rolle herzuziehen und keinen Unterschied machen zu dem, was das Drehbuch geschrieben hat oder zu meiner Person, sondern dann ist der Vnuk schlimm und der Vnuk hört abgesetzt oder so.
Ja.
Und die vergessen total, dass ich ich bin ja weisungsgebunden. Also ich spiele wie mir aufgetragen, wie es in einem Drehbuch steht. Und nur weil eine Rolle eine Rolle irgendwie jetzt übergriffig ist oder nervig oder dann ist es Sinn der Sache, um dem Format Farbe und Konflikt und Reibungsfläche zu geben. Weil wenn alle irgendwie einem Ding hinterherlaufen würden, dann wäre es das Langweiligste, was es gibt. Und dann musst du auch den Fernseher nicht anschalten, weil da kannst du einfach auf die, also dann kannst du einfach irgendwie, keine Ahnung, deinem Leben zugucken. Es ist, der Unterhaltungswert wäre einfach sehr gering, wenn du da nicht irgendwie, wenn es nicht polarisieren würde. Und das ist auch so ein Ding, dass das auch so zugenommen hat. Diese eigene Bestätigungsfreude oder diesen Drang, sich und seine Existenz selbst zu bestätigen, indem man seine Meinung kundtut und auch gerne gegen Prominente, um denen wahrscheinlich, so ein deutsches Ding bestimmt auch, denen zu zeigen, glaubt ja nicht, dass ihr was Besonderes seid. Glaubt ja nicht, dass ihr was Besseres seid. Weil ich habe hier dieses Machttool Facebook und ich kann sagen, du bist ein schlechter Mensch und wie konnte nur die mit dir zusammenkommen oder du bist scheiße oder schlecht oder so weiter. Ne? Also das ist so eine gruselige Tendenz, die sich immerzu verschärft, aus dem Grund nicht fähig zu sein, sich in Liebe zu führen, sondern der Angst zu verfallen. Weil du hast immer zwei Möglichkeiten. Du kannst auf die Leute zugehen, dann führst du dich in Liebe, oder du gehst in Angst. Das heißt, wir gehen in die Abwehrhaltung, ich gehe in die Resistance, ich gehe in die Aggression, weil ich mich schützen will aus Angst. So. Das ist auch der Grund, warum Menschen laut werden, warum Leute sich anschreien. Das ist nicht, weil sie in Liebe aufeinander oder in Verständnis zugehen, sondern weil ihr Ego aufwacht, um die Existenz kämpft, um Leben und Tod kämpft und sagt, ich muss dich jetzt anschreien, weil ich für mich keine andere Möglichkeit mehr habe, dies zu tun.
Es ist ja auch unser Steinzeitgehirn, was da erwacht. Ne? Also in der Savanne, in der Steppe, da ist es halt sinnvoller, nach dem Negativen, also sprich nach dem Säbelzahntiger Ausschau zu halten, als nach irgendwie einer schönen Blume oder irgendeiner positiven Sache, die einem irgendwie Hoffnung fürs Leben gibt oder was auch immer, die einen einfach erfreut. Also der Mensch ist irgendwie so gepolt, dass er nach Bedrohungen und nach Negativem stärker Ausschau hält als nach Positivem. Und wenn dann die Algorithmen entsprechend justiert sind, dass einem vor allem das angezeigt wird, was einen aufwühlt, was einen wütend macht, was dafür sorgt, dass man sich bedroht fühlt, dann wird man natürlich auch kontinuierlich in diesem emotionalen Zustand belassen. Und es fordert ein hohes Maß an Reflektiertheit, um aus dieser Dynamik wieder auszusteigen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, das gesellschaftliche Klima heizt sich da immer weiter an.
Voll, ja. Das ist, finde ich, also wirklich eine gruselige Tendenz. Also, und ich frage mich, wie man das wieder in was den Leuten fehlt. Also auch auf Social Media oder so. Was fehlt denen? Wo kann man die abholen? Was ist da schiefgelaufen? Wo sind die falsch abgebogen? Dass sie denken, sie können sich und ihre Existenz bestätigen, indem sie andere abwerten.
Ich glaube, manchmal sind die schlicht und einfach einsam, bräuchten vielleicht mal jemanden, der in Ruhe mit denen spricht und denen auch so in Bezug auf ihre eigenen Sorgen zuhört.
Also wenn die Leute genug Liebe hätten, dann würden sie so nicht agieren.
Ja, der Grund ist Liebe, so kann man es vielleicht nennen, oder auch ein Mangel insofern, dass man sich nicht als Teil einer Gemeinschaft oder einer Menschheitsfamilie empfindet. Es gibt dann vielleicht auch einen Mangel von Personen, die sagen, okay, ich steige jetzt aus dieser Aggressionsspirale aus und mache etwas, was komplett gegen meine Intuition geht und gehe halt auf diese Menschen zu und versuche denen nochmal auf eine andere Art und Weise zu begegnen. Also es gibt so einen Typen, der heißt Markant, glaube ich, der hat so quasi schon fast ein eigenes Geschäftsmodell daraus gemacht, dass er auf AfD-Demos unterwegs ist und sich da von den Leuten, die dort demonstrieren, so O-Töne einholt. Und man merkt diesen Menschen halt an, dass die unglaublich wütend und auch sehr unstrukturiert in ihrer Wut sind und dass sich da eine ganz, ganz starke Frustration in alle möglichen Richtungen und auf eine völlig ungeordnete Art und Weise entlädt. Und da frage ich mich manchmal, ob es so sinnführend ist, dass dieser Mensch da jetzt einfach Videos produziert, die sich wahrscheinlich wahnsinnig gut klicken und die ihm auch wahnsinnig viele Follower einbringen. Also ob das so zielführend dafür ist, dass die Gesellschaft sich vielleicht mal wieder in eine andere Richtung entwickelt.
Ja, aber es hilft natürlich schon immer, den Menschen hinter der Meinung zu sehen. Und ein bisschen nachzuspüren oder erspüren zu können, wo vielleicht der Grund des Übels ist.
Genau.
Und dann kann man auch, dann ist es auch leichter sozusagen wieder, sozusagen Nächstenliebe aufzubauen. Und Mitgefühl einfach mit dieser Haltung. Weil das ist auch oft das, was ich dann habe bei so aggressiven Leuten, dass ich versuche, ins Mitgefühl zu gehen und dann irgendwie denen alles Gute wünsche und dass sie frei sein mögen von Leid.
Ja, genau. Also ich würde jetzt an dessen Stelle, ne, jetzt wo es um diesen Instagrammer geht, ne, also ich weiß halt nicht, ob es so sinnvoll ist, auf die 10.000. AfD-Demo zu gehen und den Leuten dann zu sagen, ja hier, warum hassen sie denn Ausländer? Weißt du, denen diese Frage zu stellen. Ich glaube, wenn man manchen Leuten, die dort unterwegs sind, stattdessen die Frage stellen würde, so, ja, wie geht's dir denn eigentlich? Mhm. Und mal so ein bisschen so auf deren eigenen biografischen Hintergrund eingehen würde und so wirklich, wirklich Interesse an deren Leben zeigen würde. Mhm. Ich glaube, da würden viele von denen irgendwann einfach in Tränen ausbrechen und man würde denen komplett den Wind aus den Segeln nehmen, weil die es einfach nicht gewöhnt sind, dass sich wirklich jemand für die persönlich interessiert und nicht so für die als Charaktermaske oder als weiteren Kopf dieser Hydra-AfD, so,
ja.
Sondern dass man halt irgendwie so diese Not dahinter erkennt.
Damit meine ich nicht, dass die AfD nicht trotzdem beherzt bekämpft werden muss. Das muss sie auf jeden Fall. Und in erster Linie sollte es darum gehen, die Menschen zu schützen, die unter AfD-Politik am meisten zu leiden haben. Also sprich, Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen, Menschen, die sonst in irgendeiner Form marginalisiert sind. Ich glaube allerdings, dass das halt beides möglich ist. Also, dass man einerseits sich beherzt gegen die Politik der AfD stellen und deren Opfer schützen kann und einen pragmatischeren Ansatz als bisher wählen kann, um deren Wählerschaft davon abzubringen, weiterhin dieser Partei nachzurennen. Also wir sehen ja, dass das Moralisieren in der Vergangenheit nicht so viel gebracht hat und deswegen wäre vielleicht der pragmatischere und zielführendere Ansatz, dass man halt eben die echten Nöte hinter diesem Wahlverhalten und hinter dieser unstrukturierten Wut erkennt und diese Nöte auf eine konstruktive Weise adressiert.
Ich arbeite ja seit 30 Jahren in einem System, das vor allem im Theater aus einem sehr hierarchischen, ein sehr hierarchisches System ist und vor allem auch der Film ist ja sehr hierarchisch angelegt, weil es wie, ja, vielleicht ist es bei Bauunternehmen auch so, dass es immer einen Chef geben muss, der die Segel in der Hand hat oder so, oder wie man das nennt. Und im Theater gab es ja Zeiten oder jetzt auch noch vor Weinstein und diesen ganzen MeToo-Debatten, da gab es, das war ja ein sehr autoritäres System und es wurde viel rumgebrüllt und es gab sehr cholerische Regisseure, sehr bekannte Regisseure, die dafür eben bekannt waren, irgendwie alles zusammenzuschreien und die ganze Zeit nur auf ihr Recht zu pochen und so. Und das hat sich tatsächlich sehr geändert, da geht es auch in meinem Text rum. Wir werden ja manchmal dazu angehalten, bei manchen Filmen auch so Formulare zu unterschreiben, dass wir eben, also so Behavior, Paper of Conduct oder sowas heißt es. Und wo man angehalten wird, sozusagen niemanden zu diskriminieren und wie man miteinander umgeht und so und was dann auch die Konsequenzen wären, wenn man dagegen verstößt. Das finde ich alles gut und richtig. Und ich frage mich natürlich auch, wie das damals überhaupt so, also ich kenne da auch noch selber aus eigener Erfahrung Szenen, die unfassbar sind, aber wie das überhaupt zustande kommen konnte und dass diese Abhängigkeiten, die man natürlich in diesen künstlerischen Berufen hat, und natürlich auch wieder beschäftigt werden will und so, und dass natürlich wahnsinnig schwer ist, sich dagegen zu wehren, ja. Und ja. Ich habe auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man Dinge durchsetzen will oder dass man sagt, das mache ich nicht oder das will ich nicht, was es da für eine Energie bedarf, das dann auch durchzusetzen. Und was für eine Kommunikationsform und so. Und bei mir ist es mittlerweile so, also wenn mir passiert es ganz selten, dass ich mal die Nerven verliere am Set. Und das dann eben auch nur aus der Angst heraus, nicht das abliefern zu können, was ich, oder die Umstände nicht zu sehen oder die Bedingungen nicht zu sehen, die mir ermöglichen, meine Arbeit gescheit zu machen. Und da kann ich wirklich manchmal, dass ich dann manchmal böse werde, aber ich würde nie rumschreien oder sowas. Mhm. Oder ich finde, und ich würde, glaube ich, auch wenn ein Regisseur mich anschreit, ich würde sofort, oder wenn ich bemerke, dass ein Kollege angeschrien wird oder irgendwie, ich würde sofort das Set verlassen. Aber auch deswegen, weil ich natürlich in der Position bin, mir das auch leisten zu können. Und auch weiß, dass die dementsprechenden höheren Stellen mir zuhören würden und da versuchen würden, dann einen Kompromiss oder irgendwie ein Gespräch zu suchen. Aber das in so hierarchischen Systemen ist das, glaube ich, auch schwer. Auch in Schule zum Beispiel.
Gibt's das, gibt's heutzutage noch diese Regisseure, die sich vor allem Schreien verständigen, oder ist das eher sowas von früher?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich glaube, es geht schon sehr darum, auch bei den Produzenten auf gute Zusammenarbeit und auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die hätten keine Weiterbeschäftigungsgarantie mehr, diese Menschen. Also das vielleicht mag es da noch ganz wenige Exemplare geben, die so einen Dunstkreis um sich gesammelt haben, die sich dann vielleicht mehr Exzentrik leisten können als andere. Aber modern ist es nicht. Und das ist nicht entwicklungsfähig. Also das hat nicht keine große Zukunft. Ich glaube eigentlich nicht mehr, dass es die gibt. Also das... Okay. Da wird schon mittlerweile sehr, sehr drauf geachtet. Es gibt ja auch sowas wie unsere Produktion Nordnordmord hat letztes Jahr auch den Fair Film Award bekommen, wo tatsächlich, wird bei der Berlinale, während der Berlinale verliehen. Und da waren wir jetzt schon öfters nominiert. Letztes Jahr haben wir den für 2 Filme bekommen. Und da geht es tatsächlich darum, dass das Team genau solche Sachen bewertet. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie ist der Umgangston? Wie wird man behandelt, wie ist das Essen, also alles geht da rein sozusagen in die Bewertung, wie sind nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern so, wie ist auch die Arbeitsstimmung und wie wohl fühlt man sich. Und das ist schon eine Tendenz, dass ich sage, ich kann auch, also wo ich auch als Hauptdarsteller ja auch in der Verantwortung bin, weil wenn ich scheiße drauf bin, das überträgt sich schon sehr aufs Team, weil natürlich, wenn ich den Drehort betrete, gehen die Blicke alle auf mich, weil alle arbeiten ja im Grunde genommen, das Set-Design, das Licht, die Kamera, die stellen ja einen Raum her, den meine Person dann mit dem Text und mit der Szene und den Kollegen zu Ende bringt. Deswegen ist die Konzentration zu 100% auf mir. Und wenn ich stinkstiefelig durch die Gegend laufe, dann muss ich mir gewahr sein, dass ich das Team damit anstecke und damit die komplette Arbeitsatmosphäre herunterziehe. Und das ist schon, wenn dann einer rumbrüllt oder so, als erstens würde sich das sofort umsprechen und das würde auf einen zurückfallen und also da kommst du nicht weit mit.
Okay.
Und es geht einfach auch nicht mehr. Also es geht einfach auch nicht mehr. Ja, eben. Also es ist.
Ja.
Und das machen die Leute ja auch, also diese ganzen Regisseure oder so oder Produzenten, die früher irgendwie so rumgebrüllt haben und so garstig waren, das machen die ja auch nur aus einer Fehlbarkeit. Das machen die ja nicht, weil die Recht haben und nur Idioten um sich rum haben, sondern das machen die, weil sie ja Schiss haben. Also so, weiß ich, diese legendären Kinski-Ausraster oder sowas, ne? Das ist ja 100% Unsicherheit. Das ist ja nichts anderes. Also deswegen kann man ja immer...
Bei ihm auch eine Persönlichkeitsstörung, ziemlich sicher.
Ja, klar. Also natürlich kann man auch sagen, daraus generiert sich dann ja auch eine Form von Radikalität im Spiel oder sowas kann man auch nutzen, um dann irgendwie im Spiel an, an, an Punkte zu kommen, die man sonst nicht erreicht hätte, halte ich aber persönlich für Quatsch, weil entweder du bist ein guter Schauspieler oder du bist es eben nicht. Aber das heißt nicht, dass du irgendwie deine Kraft oder deine Überzeugungskraft oder dein Schauspiel damit steigern musst, indem du andere schlecht behandelst. Also das hat mit Schauspielerei gar nichts zu tun, dann bist du einfach ein Arschloch. Oder halt unglaublich unsicher. Aber eins von beidem halt,
Ja, gut, ich meine, man hört ja jetzt auch nicht von Daniel Day-Lewis, dass er am Set die ganze Zeit nur rumgeschrien hätte. Also von daher, geht das auch anders. Es gibt ja hier von, ich glaube, Fitzcarraldo, meine ich, gibt es doch diese Anekdote, dass, war das Fitzcarraldo, wo die mit so Ureinwohnern im Dschungel gedreht haben und die Ureinwohner dann Werner Herzog angeboten haben,
ihn umzubringen.
Kinski umzubringen, genau. Also so weit sollte man es auf jeden Fall nicht kommen lassen. Andererseits finde ich es gut, wenn man zwar nicht rumschreit, aber trotzdem klar und wenig interpretationsoffen in der eigenen Kommunikation ist. Also ich habe jetzt selber ja auch schon in ganz normalen Jobs gearbeitet und wurde da auch nie angeschrien. Aber ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn die Chefs dann so eine sterile Business-Sprache annehmen und man dann immer so ganz genau hinhören und interpretieren muss, was jetzt eigentlich hinter der Aussage steht. Also da hätte ich manchmal mir auch einfach mal gewünscht, dass jemand sagt, ja, das war jetzt nicht so toll. Mach das doch mal gerne anders. Also in einem normalen Ton und so, aber dass ich zumindest weiß, woran ich bin. Also so eine passiv-aggressive Sprache, wo dann jedes Wort dann irgendwas anderes bedeutet, finde ich dann wiederum auch nicht so gut.
Ja, das hat ja dann wiederum was mit Klarheit zu tun oder mit der Sorge, sich rauszuwinden, ne? Also Verantwortung nicht zu übernehmen, sondern irgendwie sich so zu delegieren. Das ist auch was mir auffällt, da schreibe ich auch gerade drüber, übers Rauswinden. Also dass mir auffällt, dass ganz oft umso höher Menschen in Positionen kommen, sie immer diplomatischer werden, was dazu führt, dass sie gar keine eindeutigen Entscheidungen fällen wollen. Dass ein Ja ist eindeutig, aber wenn es heißt, ja, gucken wir mal, dann sind sie auch meistens oft feige, das Nein auszusprechen und dann delegieren sie irgendwie die Verantwortung umher, weil sie Angst haben, Fehler zu machen oder Fehlentscheidungen zu treffen. Und dann wird was auf die lange Bank geschoben oder auf die in der Diplomatie versackt es dann irgendwie, versandet es dann.
Ja.
Hast du denn prägende Erlebnisse gehabt, wo Leute Momente gehabt in deinem Leben, die dir nicht mehr aus dem Sinn gehen, weil Menschen laut wurden und sozusagen traumatisch auf dich einwirkten dadurch? Oder dass du laut wurdest und traumatisch irgendwie eingewirkt hast auf jemanden?
Ja, also ich sage mal so, meine Frau und ich, wir hatten durchaus mal Phasen, als wir noch jünger waren, wo wir doch auch mal ein bisschen lautstärker miteinander uns gestritten haben. Und das war eigentlich nie so wirklich zielführend oder hat auch kein gutes Gefühl hinterlassen. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir da beide viel gelernt haben und mittlerweile viel gesitteter miteinander kommunizieren. Also auch so in anderen Beziehungen, also mit anderen Freundinnen, die ich so in der Vergangenheit hatte. Das war durchaus teilweise ganz schön konfliktreich von beiden Seiten aus. Und ich glaube, ich musste da auch einiges erstmal lernen über mich und über Kommunikation, um das dann ein bisschen besser zu machen. Und würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt die beste Version meiner selbst bin. Ich kann sicherlich heute immer noch viel lernen, aber ich bin jetzt nicht mehr so ganz so ein Hitzkopf in Beziehungen, wie das mal irgendwann der Fall gewesen ist.
Mir wurde mal gesagt von einer Beziehung, dass sie sich wünschen würde, dass ich manchmal laut wäre, weil sie dann sehen würde, dass es mich kümmert und dass es mich wirklich emotional betrifft. Und das fand ich so absurd. Also das fand ich so gruselig, ehrlich gesagt. Weil ich kann zum Beispiel gar nicht laut werden. Also ich schreie im, es gab Situationen, wo ich, es gibt tatsächlich ein paar Sachen, wo ich so verzweifelt war, dass dann mein Organismus und mein System keinen anderen Weg gefunden hat, als laut Scheiße zu schreien, weil ich einfach überfordert war. Also das gab's schon, das gibt's. Aber es ist, ist super selten. Also ich kann, und da entschuldige ich mich auch 10.000 Mal dafür und es tut mir unfassbar leid, wenn das passiert. Aber wenn etwas so sehr gegen meine Werte geht, und ich mich so unverstanden fühle, dann kann das mal passieren, dass ich merke, es gibt keinen anderen Ausweg. Ansonsten ist es, oder dass mein System denkt, ich habe jetzt in dieser Millisekunde keinen anderen Ausweg, und dann entscheidet er sich für das Einfachste, und das ist in dem Fall dann laut zu werden und es von sich zu schreien. Aber eigentlich kann ich, also im Film schreie ich sehr oft und da wird viel laut gestritten und so, aber privat, ich kann das physisch gar nicht, weil ich komme mir selber so albern vor, wenn ich laut bin. Also ich glaube mir in dem Moment des Lautwerdens einfach selber nicht mehr. Und das hat schon viele auch zur Weißglut getrieben, weil umso hitziger es um mich herum wird, umso stiller werde ich. Und das feuert dann manchmal das Gegenüber noch mehr an. Weil ich werde dann einfach, wenn jemand streiten will und emotional, wenn es emotional wird, dann werde ich einfach erstmal, gehe ich komplett in die Stille. Und das macht, andere haben es schon erlebt, macht total verrückt dann. Also wenn ich nicht, wenn die merken, dass sie allein auf weiter Flur sind und ich sie stehen lasse und dadurch natürlich stärker wirke, wenn der andere schreit und du bist still, dann wirkst du natürlich souveräner. Auch wenn du es gar nicht innerlich gar nicht so fühlst, aber du wirkst dann halt souveräner, ja. Und das macht den anderen dann seinem Ego noch bedrohter und hitzt den dann noch mehr an.
Ne? Das ist auch irgendwie ein Lifehack auf eine Art, ne? Auch an die Leute da draußen, wenn ihr gerne mal laut werdet in solchen Situationen, vielleicht mal genau das Gegenteil versuchen.
Ja, ist natürlich einfacher gesagt, ne? Man muss, das ist natürlich, du musst ja erstmal die Selbstführung haben, weil wenn du der Typ bist, der irgendwie in die Cholerik irgendwie tendiert, dann ist es natürlich, du bist ja nur dieser Typ, weil du dich nicht selbst führen kannst in diesen Momenten. Und das dann tatsächlich zu üben, ist in dieser Ausnahmesituation oder dann zu praktizieren, ist, glaube ich, sehr schwer.
Ja, das stimmt.
Vor allem, wenn du eben auch so erzogen worden bist. Weil ich glaube, dass du das auch nicht erfindest, sondern du schaust dir so ein Verhalten ja auch von Kindheit ab. Ja? Es gibt ja dann so Videos zum Beispiel, die in Social Media, wo Babys mit ihrem Vater schimpfen oder sowas, ne? Oder Babys noch gar nicht sprechen können, aber die Eltern nachmachen, indem sie so babbeln, ne? Und die finden es dann alle süß und lustig, aber wo ich dann denke, ja, geil, guckt mal, was ihr eurem Kind beigebracht habt. Ja? Das wird jetzt, das lagert sich ins System ein, und das, so werden die sich auch als Erwachsene dann verhalten. Das ist das, was sie von euch sich abgeguckt haben. Das ist nicht so lustig, wie ihr es gerade findet.
Das stimmt. Ja. Ja, da waren wir uns doch jetzt sehr viel einiger, als man so meint, ne?
Ja, ja, klar.
Also eine Folge über die Streitkultur, die wahnsinnig harmonisch eigentlich war.
Und dass natürlich auch so Streiten oder laut sein beeinflusst einen total, ne? Also es gibt so eine Episode aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, ich habe da letztens mich mit meinem alten Direktor getroffen für so einen Zeitungsbericht. Und dem habe ich dann erzählt, dass es einen Sportlehrer gab. Und es war Anfang der 80er, und ich glaube, der war dann noch, also da waren die Lehrer halt noch so ein bisschen anders unterwegs und andere Dinge in ihrem Leben erlebt wahrscheinlich und kam woanders her.
Ja.
Und da hat er immer gesagt, Ball fest. Und wir hatten Basketball gespielt und er hat immer gesagt, Ball fest. Und man musste sich natürlich auch innerhalb von Sekunden der Größe nach aufstellen. Und ich war natürlich der Kleinste von allen und am Ende. Und mir fiel der Ball aus der Hand. Und dann hat er mich angeschrien und hat gesagt, Fnuck, du bist eine Missgeburt, deine Eltern müssen sich schämen, sowas wie dich auf die Welt gebracht zu haben.
Oh Gott.
Und das ist tatsächlich ein Satz, der mir bis heute, ich weiß diese Situation noch, ich war vielleicht in der fünften Klasse, das heißt, ich war so 10. Am nächsten Tag ist meine Mutter in die Schule gegangen, wollte sich darüber beschweren. Er war auch noch Konrektor zu der Zeit, dieser Mann. Und wollte sich beschweren. Und meine Mutter wurde dann aber ausgelacht wegen ihres schlechten Deutschs, weil meine Mutter ja aus dem Französisch-Spanischen kommt. So zumindest in meiner Erinnerung. Und so war Schule. Oder ich weiß noch, ich hatte im naturwissenschaftlichen Fach einen Lehrer, der hat uns angebrüllt. Und ich kann mich noch an die Schweißperlen auf seinem hochroten, klatzigen Kopf erinnern. Und das sind, oder es gab einen anderen Lehrer, der hat seinen Schlüsselbund durch die Gegend geschmissen, wenn man unaufmerksam war, und hat Leute richtig damit verletzt auch, ne? Und das war dann damals noch okay. Und das sind aber so Bilder von Autorität, die so früh in mein System, also es klingt jetzt so dramatisch, aber das sind Dinge, auch noch 40 Jahre später erinnere ich mich wirklich in jeder kleinsten in der kleinsten Sache und jedem kleinsten Moment an diese Situation. Mhm. Und die hat mich geprägt. Und da beiße ich mir natürlich auch als Vater selber auf die Zunge für manchen Satz oder manche Reaktion, die man gegenüber seinen Kindern in einem unkontrollierten Moment irgendwie vielleicht mal von sich gelassen hat oder so. Und manche Dinge, das weiß ich selber von meinen Eltern, auch als ich ihnen das Buch gegeben habe zum Gegenlesen und so, da sagte meine Mutter auch, so war es gar nicht. Also so, das habe ich gar nicht gesagt oder so war die Situation gar nicht. Mm. Aber das ist ja auch irrelevant, weil es geht ja auch immer darum, wie du was empfindest. Und manche Dinge, die man als Eltern sagt oder so, die sind vielleicht gar nicht so gemeint oder sind in Relation, aber sie kommen dann beim Kind anders an, prägen das System und ziehen da Einhalt. Aber wenn es eben so brachiale Sachen sind, wie mit diesen Lehrern oder so, dann sind sich vielleicht autoritäre Persönlichkeiten auch gar nicht darüber bewusst, was für eine Gewalt und was für eine psychische Gewalt sie mit ihrer Lautstärke und mit ihrem eigenen Mangel an Selbstwert bei anderen auslösen können. Und ich kann mich an alle Streits und an alle lauten Begebenheiten schon erinnern, weil das was ist, was eine Form von Gewalt ist, die man nicht so schnell vergisst und die was mit einem macht und so, ne? Finde ich schon.
Ja. Ja, kann ich, also nur hundertprozentig so, dem kann ich mich nur hundertprozentig anschließen. Ja. Das ist.
Deswegen seid lieb zueinander.
Ja, eben. Genau. Genau, schreibt euch das mal hinter die Ohren, ihr Schlingel da draußen. Gut, das war eine sehr schöne Folge. Es hat mir gut gefallen.
Sehr gut.
Das, also da würde ich jetzt, da gelten die drei Wörter, die wir zum Ende der Folge immer sagen, nochmal ganz besonders.
Besser wird's nicht.
Besser wird's nicht.
Aber einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.
Jo, tschüss.